Gottes Segen, dass ihr ein offenes Herz habt für sein Wort und dass ihr bereit seid, das zu hören, was er euch sagen möchte und es nicht wie Johannes macht. Ihr habt aufgepasst eben bei der Lesung, ne? Jesus sagt, taufe mich und er wehrt ihm und macht es nicht. Also hört er nicht auf Jesus, erst beim zweiten Anlauf, als Jesus sagt, lass es geschehen. Also hör bitte, was Jesus dir zu sagen hat und wehre ihm nicht, sondern denk drüber nach und zieh vielleicht Konsequenzen in deinem Leben. Gott segne euch, Gott öffne euer Herz und der Heilige Geist lege euch etwas aufs Herz, was wichtig für euch persönlich ist. Amen. Bei der Taufe am Jordan und im Jordan geht es ja meistens um Johannes den Täufer. Das hatten wir aber schon vor ein paar Wochen. Und das lenkt vielleicht auch ab, wenn man wieder an diesen Urtyp eines Mannes denkt mit Kamelhaaren, der sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährte, vergisst man eigentlich, worum es geht. Nicht um diesen coolen Macho-Typen, sondern es geht eigentlich um Jesus Christus und was er uns durch die Taufe sagen will. Und lasst uns dem heute mal auf die Spur kommen. Stellt euch erstmal vor, Jordan ist ja kein großer Fluss, ist ein kleiner Fluss. Und mitten in der abgelegenen Wüste, wo der Jordan ist, da ist dieser Johannes. Jeder Unternehmensberater würde sagen, wenn du da hingehst, 30 Kilometer ungefähr von Jerusalem entfernt, in diese Einöde, wo nichts ist, da kommt kein Schwein hin. Mach das nicht, wenn du die Leute zur Umkehr aufrufen willst, zur Buße. Mach das doch mitten in Jerusalem, vom Tempel. Da, wo die Menschen wirklich zusammenkommen, und verzieh dich doch nicht so weit weg in die Einöde, um deine Predigt zu halten. Da kommt keiner. Jeder Unternehmensberater sagt, das Ganze ist zum Scheitern verurteilt. Aber die Leute kommen. Irgendwas muss sie angezogen haben. Er predigt ja die Umkehr von der Sünde, von der Schuld, hin zu einem Leben mit Gott. Auch keine schöne Nachricht. Die Leute kommen. Und stellt euch vor, in dieser Einöde am Fluss Jordan versammeln sich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen. Neugier natürlich, Misstrauen, deswegen waren Hohepriester und Schriftgelehrte auch da und Priester. Aber es waren auch die da, die merkten, in meinem Leben läuft etwas nicht richtig. Schlechtes Gewissen, haben etwas getan, gesagt. Soldaten sind da, das wissen wir, die garantiert schon Menschen in einer Schlacht umgebracht haben. Es sind Zöllner da, die mit Geld handeln, betrogen haben. Menschen, die merken, mein Leben ist nicht so verlaufen, wie ich es dachte. Irgendwas nagt an meiner Seele. Irgendwas zieht mich runter. Da ist so eine Dunkelheit, die will ich loswerden. Und vielleicht hat dieser Johannes, dieser Täufer in der Einöde, die Botschaft, die mir Leben schenkt, die mir Hoffnung schenkt, die mir einen Neuanfang schenkt. Also, sagen wir 1000 Menschen und dann aber noch eine Schlange von Menschen, die das haben wollen, die sich taufen lassen wollen, die einen ehrlichen Blick auf ihre Seele geworfen haben und sagen, ich brauche das, ich bin schuldig geworden, mein Leben ist Murks und Mist und ich brauche Gott in meinem Leben. Ich bekenne, dass ich schuldig geworden bin, hilf mir. Und da stehen da vielleicht so 100 Menschen in der Schlange und Johannes tauft einen nach dem anderen, ruft zur Buße auf, zur Umkehr, zu Gott. Und dann plötzlich Jesus. Auf einmal steht der Sohn Gottes, ist ja ein entfernter Verwandter von Jesus, irgendwie Cousin zweiten Grades von Jesus Christus, also kannten die beiden sich. Ihr kennt die Geschichte, wo die beiden sich begegnen, als beide Mütter noch schwanger waren. Und Johannes hüpft vor Freude im Bauch der Mutter. Und die werden sich auch in den 30 Jahren zwischendurch danach nochmal begegnet sein. Also wussten die beiden voneinander. Und Johannes wusste, Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist Gottes Sohn. Er ist zu höheren Berufen, er ist der Messias, er kommt, um uns zu befreien. Und dann steht plötzlich Jesus da und er ist tatsächlich baff, ist total überrascht. Jesus, du hier? Wieso? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Wieso lässt sich Jesus taufen, wenn Johannes der Täufer zur Buße aufruft von Sünde und Schuld? Jesus hat doch keine Sünde und Schuld. Und trotzdem begehrt er, möchte Jesus, dass Johannes ihn tauft. Und er wehrt sich. Das mache ich nicht. Ich gehorche nicht. Du müsstest mich taufen, aber ich doch nicht dich. Der Kleine tauft doch nicht den Großen. Ein Mensch tauft doch nicht den Sohn Gottes. Das will nicht in seinen Schädel rein. Das versteht er nicht. Und er sagt, das verstehe ich nicht. Das mache ich nicht. Geht es euch manchmal genauso, dass ihr im Glauben manches nicht versteht? Das mit dem Sterben am Kreuz von Jesus ist ja kein einfacher Gedanke. Warum macht Gott das? Warum leidet er selbst? Warum lässt er seinen Sohn leiden am Kreuz? Wieso macht er das? Wieso Taufe? Wieso Abendmahl? Was macht die Bibel so einmalig? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht es uns oft wie Johannes, dass wir manches nicht verstehen und dann lassen wir es liegen. Wir wehren uns dagegen. Oder, das ist noch schlimmer, wir machen uns unsere eigenen Gedanken, wie das so ist, wenn ich das nicht verstehe. Eine bekannte Bischöfin, die jetzt nicht mehr da ist, die aber noch viele Vorträge hält, sagte zur Speisung der 5000, kann ich mir nicht vorstellen, da hat doch jeder seinen Rucksack mitgehabt und doch hinten noch was zu essen drin gehabt. Und dann wird es gefährlich, das ist genau das, was Johannes macht. Der nimmt etwas, was er nicht versteht, wieso soll ich dich taufen lassen? Genauso wie die ehemalige Bischöfin, die versteht nicht, wie kann sowas passieren, dass von 5 Broten und 2 Fische 5000 Leute satt werden. Ich verstehe es nicht, also entweder lasse ich den Gedanken sausen und sage, ist nicht wahr, stimmt nicht, glaube ich nicht, oder ich mache mir meine eigenen Gedanken und biege mir das zurecht in meinem Hirn, damit meine menschliche Logik sagt, das kann ich mir vorstellen, dass jeder doch Essen dabei hatte und dass es kein Wunder war. Also ich will unsere Bischöfe nicht klein machen, die ehemalige, weil das typisch Mensch ist. Wie sieht es denn aus mit dem Leben nach dem Tod? Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht so einfach, dass nach dem Tod Leben kommt. Die Jünger konnten es auch nicht. Jesus war tot, eindeutig. Und keiner hat gewartet, als der Stein weggerollt war. Da war keiner, weil es einfach in unser Gehirn nicht rein will, dass nach dem Tod, nach einem gesicherten Tod, nach 3 Tagen auf einmal jemand wieder rauskommt und lebt. Aber dann sagt Jesus, lass es geschehen. Schalte deine menschliche Logik aus. Hör nur auf meine Stimme und tu das, was ich dir sage. Und dann steht er nur drin und er ließ es zu. Manchmal müssen wir uns einfach in Jesus fallen lassen. Unsere eigenen Gedanken stoppen, aufhören. Einfach nur das tun, was Jesus sagt. Gehorchen könnte man es nennen. Demut könnte man es nennen, weil man sagt, ich als Mensch, ja, mache mir viele Gedanken, aber ich verstehe es nicht, Jesus. Aber ich traue dir, ich vertraue dir, ich tue es trotzdem. Plötzlich Jesus, und manchmal haben wir so einen Gedanken, der quer ist und der uns nicht passt. Und wir wissen eigentlich, es ist genau das Richtige, was wir tun sollten. Wie ist es zum Beispiel, wenn ihr merkt, dass ich jemanden vergeben soll und dass das an meinem Herzen nagt und Gott mir ständig immer deutlich macht, vergib ihm doch, vergib ihm doch. Nein, ich will nicht, der hat mich zu sehr verletzt, soll der doch zu mir kommen und um Entschuldigung bitten. Und Gott sagt weiter, vergib ihm oder ihr, könnt ihr euch aussuchen. Manchmal wollen wir nicht, gerade wenn es um Vergeben geht, aber wir wissen genau, das ist das, was Jesus will. Aber wir wehren uns dagegen und führen Argumente auf. Nein, das tat so weh, was der gemacht hat und gesagt hat. Dem vergebe ich nie. Und Jesus sagt so, aber ich vergebe dir. Willst du das nicht weitergeben? Und so nagt mancher Gedanke an uns in unserem Glauben, in unserer Nachfolge Jesus hinterher. Und wir wehren uns und dann hoffentlich eines Tages nicht mehr und sagen, gut, ich gebe jetzt nach. Ich tue das, was du mir sagst, Jesus. Vergib der Person, ich vergebe der Person, obwohl ich es eigentlich mir nicht vorstellen könnte. Aber ich gehorche dir, ich vertraue dir, ich lasse es zu. Und dann gibt es noch weitere Dinge, wo wir uns gerne wehren. Lasst alles fallen, allen Widerstand, wenn es von Jesus Christus kommt. Der einzige König, dem man wirklich trauen kann. weil Jesus das Gute will für dich. Lasst alle Mauern, alle Wehrmauern fallen und lasst Jesus gewähren. Jesus ist mitten unter den Menschen, die gesündigt haben und Schuld haben. Stell dir das Bild vor, am Jordan. Jesus sagt nicht, ich bin was Besseres. Jesus zeigt wieder einmal, er ist gekommen für die Sünder und für die, die schuldig geworden sind. Und er ist mitten unter ihnen. Und er steigt in das Wasser, müsst ihr euch vorstellen, Sünde und Schuld als Dreck. Dieser Jordan ist eigentlich voll mit Sünde und Schuld, die abgewaschen worden ist. Und er steigt dort hinein und lässt sich taufen und zeigt wieder mal, ich bin für die Sünder gekommen, um sie zu heilen, für die Kranken, damit sie leben können. Und bringt uns ins Nachdenken. Jesus setzt sich zu den Sündern. Jesus ist bei den Prostituierten und Betrügern, den Finanzbetrügern, den Zöllnern. Jesus würde auch bei allen anderen Sündern sein. Auch bei den Soldaten in der Kaserne wäre er, die gemordet haben. Bei den Terroristen von der IS wäre er dabei und würde drunter sitzen. Er ist sich nicht zu fein, bei den Sündern zu sein, aber er ist auch nicht zu fein, zu sagen, wo die Wahrheit ist, wo die Schuld ist, was zu tun und zu lassen ist. Jesus hätte die Taufe nicht nötig gehabt. Jesus hätte auch diese Show mit dem Heiligen Geist nicht nötig gehabt. Jesus war ja 100% Gott und 100% Mensch. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wenn er 100% Gott ist, braucht er weder Taufe noch den Heiligen Geist. Dann hat er ihn bereits. Aber Jesus ist auch 100% Mensch und Gott hat ihn gesandt, damit wir von ihm lernen können. Was Jesus tut, soll man doch nachmachen, oder? Heißt ja Nachfolge. Schaut euch das an, was Jesus macht. Macht es nach. Und das findet Gott super. Mehr als super. Er sagt ja, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und in der Verklärung, Matthäus 17 ist es, glaube ich, da sagt er sogar noch dazu, den sollt ihr hören. Und wenn ich das tue, woran Gott Wohlgefallen hat, hat Gott Wohlgefallen an mir. Und das will ich haben, dass ich Gott gefalle. Und ich gefalle Gott nicht mit dem, was ich tue, sondern mit dem, wem ich nachfolge, an wen ich glaube, wer mein Held ist, wer mein Vorbild ist. Dadurch gefalle ich Gott. Und dass ich es ihm nachmache. Und Jesus lässt sich taufen, damit er ein Beispiel gibt, wie es geht. Vorher hat Jesus kein Wunder getan, vorher hat Jesus keine Predigt gehalten, vorher ist Jesus nicht aktiv geworden. Mit 30 Jahren steht er da am Jordan, lässt sich taufen und dann kriegt er den Heiligen Geist. Durch die Taufe kriegen wir anscheinend garantiert den Heiligen Geist. Man kriegt ja manchmal vorher, es gibt Bibelgeschichten, da haben Menschen schon vor der Taufe den Heiligen Geist bekommen, aber durch die Taufe, wie sie hier Jesus vorlebt und vormacht, kriegt jeder den Heiligen Geist. Sonst hätte Gott da nicht so eine Show draus gemacht, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus runterkommt. In der Regel passiert das ja nicht. Aber Gott will uns damit zeigen, das ist der Weg. Wie Jesus es macht, ist es gut. Macht es nach, lasst euch taufen und ihr kriegt von mir den Heiligen Geist. Garantiert. Und Jesus macht es vor. Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Macht alles nach, was er macht. Und ich finde dich super. Dieses alte Wort. Und ich habe Wohlgefallen an dir. Also, lasst es zu, dass man einfach sagt, was Jesus vormacht, mache ich nach. Auch so Sachen wie, wenn dich einer auf die linke Wange oder Backe, könnt ihr euch aussuchen, kommt am Ende auch selber raus, schlägt, halte auch die andere hin. Wo man sagt, das mache ich doch nicht, ich bin doch nicht blöd. Ich hau die meine rein. Oder ich laufe und suche das Weite. Eigentlich sagt unser menschlicher Verstand, unlogisch, mache ich nicht. Aber Jesus sagt, das ist es, mach es nach. So sollst du dich verhalten. Aber meistens wehren wir uns eben doch gegen solche Gedanken, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Lass es zu. Vielleicht versucht dich Gott auch gerade dazu zu bringen, eine Aufgabe zu übernehmen. Hier in der Gemeinde oder in deiner Familie. Pflege, Thema Pflege. Und du fühlst dich der Aufgabe nicht gewachsen. Schaffe ich nicht, bin zu klein, ich kann nicht gut reden, habe nicht genug Geld, habe nicht genug Zeit. Und auch da wehren wir uns oft dagegen. Wieder Beispiele, wie wir einen Bogen darum machen. Klar ist, und da sage ich nochmal ganz besonders, wenn wir darüber überlegen, ist das Gottes Wille oder nicht, muss es natürlich immer im Einklang mit den 10 Geboten und dem dreifachen Liebesgebot sein. Also Gott wird niemals von uns verlangen, zu lügen, zu betrügen, die Ehe zu brechen, die Frau oder den Mann zu verlassen, jemanden zu mobben, gemein zu jemandem zu sein, jemanden zu töten. Das wird Gott niemals verlangen. Wenn ihr das auf dem Herzen habt, dann wisst ihr, das kommt nicht von Gott. Das ist höchstens menschliches Denken oder vom Teufel höchstpersönlich. Dann lasst die Finger davon. Aber wenn ihr ganz klar wisst, das ist der Wille Gottes, weil es mit den Geboten übereinstimmt, weil es mit dem Leben von Jesus übereinstimmt, dann wehrt euch nicht, sondern tut es. Hast du so einen Gedanken auf dem Herzen gerade, wo du sagst, das habe ich schon lange gewollt, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben, habe mich immer dagegen gewehrt, dann lass es geschehen. Spende deine 10.000 oder geh auf die Person zu, wo du weißt, der müsste ich eigentlich vergeben oder ein blödes, unangenehmes Gespräch führen, wo du eigentlich weißt, es ist dran. Manchmal sind es die Eltern, manchmal sind es Geschwister, manchmal ist es der Arbeitskollege, der Mitschüler, der Mitstudent. Und wir machen Bogen um diese Menschen, weil wir genau wissen, wir gehen dem aus dem Weg. Wieder Johannes, nicht wehren, sondern das tun, was Jesus tun würde. Das ist doch die Frage, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Und das danach machen. Jesus zeigt uns doch in allem, auch danach, wie es geht. Deswegen hat Gott ihn geschickt, davon bin ich überzeugt, damit er vorlebt, wie das Leben eines Menschen aussieht, der auf Gott vertraut, an Jesus glaubt, ganz praktisch. Und wo Gott seinen Daumen hebt, kennt ja jeder, ne? Emoji, bei einer WhatsApp, einfach einen Daumen heben. Und Gott hebt den Daumen, wenn du alles machst, was Jesus vorgemacht hat. Und das ist wichtig und das ist gut. Warum sagt denn Jesus, das geht oft unter, in dem Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass er der Weg ist? Und der beginnt jetzt schon hier und heute. Es geht nicht um den Weg ganz am Ende deines Lebens, sondern es geht um den Weg, den du jetzt gehst. Und Jesus ist dieser Weg. Und folge ihm einfach nach. Bis ans Kreuz. Da endet dann die weltliche Geschichte von Jesus. Und mit der Aufstehung beginnt das neue Reich Gottes. Ich bin der Weg heißt, ich bin der Weg für dich. Mach es nach. Oder wie Thomas bei der Begrüßung sagte, lass dich von Jesu Geist treiben, von seinem Heiligen Geist, den du auch hast, wenn du getauft bist. Jesus hat es vorgemacht und kein Bibelvers als der aus dem 1. Petrusbrief bringt das so bildlich auf den Punkt. Petrus schreibt in Kapitel 2 in seines ersten Briefes, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußtapfen. Also wirklich bildlich. Jetzt ist ja Schnee draußen. Ihr kennt ja Fußtapfen im Schnee. Ne? Und dann geht man eben in die Stapfen, die schon da sind. Das sollen wir machen. Wir sollen Jesus nachmachen, von ihm lernen, uns korrigieren lassen von ihm. Und dass es nicht notwendig ist, dass Jesus sich taufen lässt, dass es nicht notwendig ist, dass Jesus zu seinem Vater betet, weil es ist ja eigentlich nicht nötig. Jesus ist ja 100% Gott, aber als 100% Mensch macht er vor, wie es für uns sein soll. Die beste Bibelstelle, die das zeigt und beweist, ist Johannes 11, Verse 41 bis 42. Dort steht, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Muss er doch gar nicht. Er ist doch 100% Gott. Und jetzt kommt die Erklärung. Jesus sagt, ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus macht Dinge, die nicht notwendig wären. Als Teil der Dreieinigkeit, als Teil Gottes, muss er nicht zu Gott beten, die Hände falten und laut das aussprechen. Aber er tut's, weil er uns ein Vorbild hinterlässt, dem wir nacheifern sollen, es nachmachen sollen. Betet, redet mit Gott. Ich mach's euch vor. Sucht die Stille auf, morgens oder abends. Vertraut Gott. Sagt Danke, wenn ihr was zu essen habt. Teilt es. All das, was Jesus vormacht. Und am Ende gibt er auch dann nochmal Anleitungen, wie die neue Taufe sein soll. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die eine Taufe, die Jesus uns auch aufs Herz legt. So soll es sein, so sollt ihr taufen und nicht mehr wie die Taufe am Anfang. Ist ja auch spannend, dass Jesus sich nicht nochmal taufen lässt, weil eigentlich war die Taufe des Johannes ja nicht das, wie er es später beauftragt hat. Aber Jesus legt es fest. Wenn du im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft bist, dann hast du den Heiligen Geist. Wenn du Ja gesagt hast bei der Taufe mit ganzem Herzen, hast du den Heiligen Geist. Und da kannst du loslegen. So wie es Jesus vormacht. Erst nach der Taufe treibt ihn der Geist in die Wüste und die Versuchung kommt. Der Teufel versucht ihn, aber er ist ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Kein Christ sollte ohne Taufe predigen, lehren, verkündigen oder eben sein Leben als Christ im Alltag vorleben. Weil dann klappt es nicht. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft, wie wir es beim Eingangsvers gehört haben heute, beim Wochenspruch. Also, lasst uns Jesus nachfolgen. Die Frage ist halt immer, und die ist vielleicht nochmal für unser Gewissen gut, will ich Gott gefallen? Oder nicht? Will ich ihm sogar nicht nur ein bisschen gefallen, sondern will ich ihm wohlgefallen, also richtig, richtig, richtig gut gefallen, dann höre ich auf Jesus und mache das nach, was er getan hat und wehre mich nicht dagegen. Das ist immer die Frage, die ihr euch stellen könnt. Dann kommt, was würde Jesus tun? Aber die erste Frage ist, willst du, wollen sie Gott gefallen? Wenn ja, gib Gott klare Anleitungen. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, an dem habe ich wohlgefallen. Und wenn du an Gott gefallen möchtest, dann folge Jesus nach und setze in deinem Leben das um, was er vorgelebt hat. Amen. Wir singen das Lied.